Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Andrea Gerg.
Herzlich willkommen.
And I think in a way,
in irgendeiner Weise haben die meisten meiner Romane etwas Biografisches.
Biography, telling the story of someone's life.
Paul Auster war das, der in seinem faszinierenden literarischen Werk viel mehr als nur die Geschichte seines Lebens erzählt hat. Dieses Leben ist nun nach 77 Jahren zu Ende gegangen und wir erinnern an den großen amerikanischen Schriftsteller. Wie er dieses, sein Schriftsteller-Dasein verstanden hat, das hat er mal so erklärt.
One never knows what's going to happen. All one can do is live in the present.
Man weiß ja nie, was geschehen wird. Es bleibt einem nichts anderes übrig, als in der Gegenwart zu leben. Aber ich glaube, dass der Schriftsteller die Pflicht hat, so ehrlich und wahrhaftig zu schreiben, wie er nur kann. Das erfordert enorme Anstrengungen. Die Seele ist dabei großen Belastungen ausgesetzt. Man muss den Mut haben, den Dingen ins Gesicht zu sehen. Man muss Sätze schreiben, die so klar und wahrhaftig wie nur möglich sind. Ein Schriftsteller kann nicht mehr leisten, als die Verantwortung zu übernehmen für die Sätze, die er schreibt und die Geschichten, die er erzählt.
That's all a writer can do, is be responsible for the sentences and the stories he tells.
Paul Auster, wir sprechen gegen 22:45 über den von vielen Lesern verehrten amerikanischen Schriftsteller. Und wir erinnern gleich auch noch an einen anderen Giganten des Literaturbetriebs, den Germanisten Peter Demetz, der die Literaturwelt nach 101 Jahren verlassen hat. Nicht nur Paul Auster hat die Literaturwelt verlassen, sondern auch der Germanist Peter Demetz, eine Jahrhundertfigur, wie die FAZ es formuliert, für die er lange geschrieben hat. Viele Jahre hat Peter Demetz auch in Yale gelehrt und jetzt wurde bekannt, dass er Anfang der Woche im Alter von 101 Jahren gestorben ist. Günther Keindelsdorfer erinnert an ihn.
Sicher, er hat die Prager Altstadt geliebt, aber kaum etwas hat den Literaturwissenschaftler so enerviert wie der vom Golem und anderen Legenden inspirierte Mythos des mystischen Prag.
Weil ich glaube, dass er die Erfahrungen, die diese Stadt liefern kann, schrecklich vereinfacht, obwohl es sicherlich mystische Strähnen gibt in der Prager Kulturgeschichte. Es ist eine Stadt mit einer sehr vielfältigen, plebejischen, königlichen, alltäglichen, industriellen Geschichte, die man nicht auf eine Vignette kleben kann.
Peter Demetz, einem spätkarkanischen Mischmasch entstammend, wie er es nannte, war der Sohn einer jüdischen Mutter und eines ladinischen, aus Südtirol zugewanderten Vaters, der als Theaterdirektor in Brünn und als Dramaturg am Deutschen Theater in Prag eine wichtige Rolle in der tschechisch-deutschen Kulturszene der Zwischenkriegszeit spielte. Demetz Mutter wurde von den Nazis nach ihrer Deportation in Theresienstadt ermordet. Er selbst überlebte die Gefängnisse der deutschen Besatzer, unter anderem als Zwangsarbeiter. Nach einem erfolgreich absolvierten Germanistikstudium emigrierte Demetz 1948 im Gefolge der kommunistischen Machtübernahme zunächst nach München, dann in die USA. In New York, so erinnerte sich der Literaturwissenschaftler später, fand er rasch Anschluss an die mitteleuropäische Emigrantenszene.
Zu meiner Zeit gab es ein Kaffeehaus an der 72. Straße. Zum Beispiel ist interessant, in diesem Kaffeehaus, das leider nicht mehr existiert, waren die Wände tapeziert mit der Presse aus Wien, Prag und Budapest. Und das Menü konnte man bestellen, ein Gulasch oder ein Tafelspitz oder ein Wiener Schnitzel. Und es war kein Problem, aus dem New Yorker Alltag über die Schwelle in das alte Mitteleuropa zu treten.
Mein Prag und böhmische Sonne, mährischer Mond. Diese autobiografisch grundierten Bücher stellen nach wie vor eine lohnende Lektüre dar. Auch auf wissenschaftlichem Feld hat Demetz Außerordentliches geleistet. Zwischen 1986 und 1996 war Demetz zudem Mitglied und zeitweise Vorsitzender der Ingeborg-Bachmann-Preis-Jury in Klagenfurt. Der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur attestierte Peter Demetz Ende der 1990er Jahre einen gewissen Niveauverlust.
Es ist sicher, dass in den Mitte der 50er Jahren Explosionen geradezu stattfanden, dass Leute wie wie Grass oder Uwe Jonsson zum Zuge kamen, plötzlich öffentlich wurden. Und dieses Schauspiel fehlt uns heute.
Die deutsche Literatur, konstatierte Peter Demetz, habe zudem oft etwas Angestrengtes.
Mein Vergleich ist natürlich immer wieder die amerikanische Literatur, wo man es sich nicht so schwer macht, originell zu sein. Ich glaube, in deutscher Sprache habe ich immer das Gefühl, es muss etwas erzwungen werden, anstatt es mit einer gewissen Lässigkeit zu tun.
Der Germanist und Autor Peter Demetz, der im Alter von 101 Jahren gestorben ist. Günter Keindelsdorfer erinnerte an ihn und viele der Bücher von Peter Demetz sind beim Wiener Schollnai Verlag erschienen. Ein bestimmter Song läuft im Radio und auf einmal ist man in einer anderen Zeit. Musik kann einen wie Prousts Madeleine auf eine Zeitreise schicken und daran erinnert der amerikanische Musikkritiker und Kulturhistoriker Jeremy Eichler in seinem Buch Das Echo der Zeit, die Musik und das Leben im Zeitalter der Weltkriege. Es geht darin um vier Komponisten, die auf besondere Weise die historische Erfahrung ihrer Zeit verarbeitet haben. Richard Strauss, Arnold Schönberg, Dmitri Schostakowitsch und Benjamin Britten. Ein ganz vielschichtiges, lebendiges Panorama und gerade ist Jeremy Eichler mit seinem Buch hier in Deutschland auf Lesereise und dabei hat er auch uns besucht. Hello, welcome Mr. Eichler, nice to have you here.
Thank you so much for having me.
Sie sind ja nicht nur Musikkritiker, sondern auch Historiker und haben in diesem Buch versucht, beides zusammenzubringen. Also die Idee, durch die Musik, die ja sonst eher so im Hintergrund der großen Geschichte zu hören ist, also durch die Musik hindurch auf die Geschichte zu schauen, beziehungsweise da so eine Wechselwirkung herzustellen. Was passiert denn, wenn wir, wie Sie schreiben, die Vergangenheit mit den Ohren der Musik hören?
Yes, I think that in some ways we understand on a very deep personal level this connection between music and memory.
Jeder empfindet Musik ja als etwas sehr Persönliches. Beispielsweise wir sitzen im Auto, wir hören ein Lied und wir fühlen uns zurücktransportiert in unsere Kindheit. Das kennt man. Ich versuche jetzt mit diesem Buch noch einen Schritt weiter zu gehen und zu sagen, dass nicht nur wir uns erinnern und wir Musik hören, sondern auch die Musik erinnert sich an uns. Die Musik kristallisiert sozusagen etwas, was man in Worten gar nicht beschreiben kann, was aber wie ein Echo aus vergangenen Zeiten in uns nachhallt. Und damit schafft Musik dann auch wieder ganz andere Erinnerungen und auch erinnert an eine ganz andere Zeit.
Especially if we are listening in this way to hear these echoes of the past times.
Ist das auch das, was Sie mit dem Begriff Deep Listening meinen? Was heißt denn Deep Listening?
The composer Paul Hindemith said,
Paul Hindemith hat einmal gesagt, dass Musik eigentlich nur sinnloser Krach ist. Und erst in dem Moment, wo es auf Ohren trifft, die empfangbar für diese Musik sind, erfüllt es einen gewissen Zweck. Und dieses Deep Listening, also dieses tiefere Hören, das ermöglicht uns, diese Echos aus der Vergangenheit überhaupt wahrzunehmen. Und das ist kein passiver Prozess, sondern das ist etwas sehr Aktives, weil wir dann plötzlich in der Lage sind, diese Geschichten, die die Musik evoziert, auch wirklich wahrzunehmen. Aber man muss sich auch aktiv damit befassen. Und von daher ist es vergleichbar wie mit einer Komposition, die eigentlich nur aus Noten besteht, die aber erst dann einen Sinn bekommt, wenn ein Komponist diese Noten sozusagen sich angeeignet hat. Also das ist das, was ich unter Deep Listening verstehe.
It's only this sound that's empty reaching the ears. What I was trying to say was that
der Sänger ist derjenige, der es erst schafft, dass die Noten, die auf dem Papier sind, dann auch wirklich lebendig werden. Ohne den Sänger sind diese Noten bedeutungslos. Und ähnlich ist es mit dem tieferen Hören, mit dem Deep Listening. Nur wenn wir das können, dann verstehen wir diese Echos aus der Vergangenheit auch in uns wahrzunehmen.
In other words, it's not about the Komponist, but about actually the performer.
Jetzt haben Sie ja kein musiktheoretisches Buch geschrieben, wo es um nur diese Fragen geht, sondern Sie haben das ja ganz konkret an vier Komponisten und innerhalb eines historischen Zeitraums sich angesehen. Das ist einmal Schönbergs Survivor from Warschau, es ist Strauss Metamorphosen, Schostakowitschs Babi-Yar-Sinfonie und Britten's War Requiem. Warum haben Sie gerade diese Werke ausgesucht? Wie ist das entstanden?
So these are four of the most important musical memorials of the 20th century.
Nun, es sind vier sehr wichtige Musiken, die an das 20. Jahrhundert erinnern. Und ich hätte viele Arbeiten heranziehen können, damit etwas mit der Erinnerung durch Musik passiert. Aber ich habe mich genau auf diese vier Arbeiten konzentriert, weil das ist Musik, die auch in die sozialgeschichtliche Erinnerung eingegangen ist. Und normalerweise, wenn man über einen Krieg reflektiert, wenn man sich anschaut, was nach dem Krieg an Künsten reflektiert worden ist, dann hat man sich beispielsweise auf Architektur, auf Kino, auf Poesie, auf Literatur konzentriert. Aber niemand hat wirklich versucht, das durch die Musik zu verstehen. Also versuche ich sozusagen die Erinnerung, die Nachkriegserinnerung, auch durch die Musik und die Musik als Kunstform zu etablieren, dass man sich auch mit Hilfe der Musik wieder erinnern kann. Beispielsweise Benjamin Britten, als War Requiem aufgeführt wurde, da ging es nicht nur um die Musik, sondern es ging auch um die historische Frage, wie wollen wir uns an so ein traumatisches Ereignis erinnern oder aber es vergessen? Und diese vier Premieren dieser vier Werke waren daher wie Schlüssellöcher, durch die man hindurchgeschaut hat. Und wenn man durchs Schlüsselloch schaut, dann erweitert sich sozusagen so langsam auch der Blick.
Performances become like these keyholes that we can look through as readers to see a much wider vista of history and memory. Maybe I can just add and I could amplify this point by saying.
Und da kann man vielleicht noch hinzufügen, dass durch diese Uraufführungen damals, ja, wir auch einen sehr guten Einblick bekommen, was das mit der kollektiven Erinnerung gemacht hat.
In this early post-war period.
Dann lassen Sie uns doch mal konkret durch so ein Schlüsselloch schauen. Also zum Beispiel fand ich sehr faszinierend Arnold Schönberg, der 1947, da wurde in New York gerade der Grundstein für das erste Mahnmal für die von den Nationalsozialisten ermordeten Juden gelegt. Und da schrieb er im Exil in Los Angeles, ein Überlebender von Warschau. Also ein Stück, das sich mit dem Holocaust beschäftigt, bevor es diesen Begriff überhaupt gab. Aber der Auftraggeber wollte es dann gar nicht spielen. Warum? Was war so verstörend an diesem Stück?
It's interesting because I ask my readers to journey with me to these times, to these places.
Ich versuche hier mit meinem Buch den Leser auch mitzunehmen an diese Orte der Erinnerung und auch zurückzubringen in diese Zeit, in der das stattgefunden hat. Und wir dürfen nicht vergessen, dass dieses Stück zu einer Zeit komponiert worden ist, wo man noch ganz anders mit dem Holocaust umgegangen ist, wo es, wie Sie schon sagten, den Begriff zum Beispiel noch gar nicht gibt. Heute haben wir beispielsweise ganz viele Bücher, es gibt Filme, auch so einen ikonischen Film wie Schindlers Liste von Steven Spielberg. Aber all das gab es damals noch nicht. Das war damals überhaupt kein Teil der öffentlichen Diskussion. Man redete überhaupt nicht über den Judenmord. Und es gab ganz viele Gründe, und das versuche ich in meinem Buch auch zu erklären, warum verschiedene Staaten ein Interesse daran hatten, das auch nicht näher zu thematisieren zu gewissen Zeiten. Und die USA beispielsweise hat ihre eigenen Gründe, daran nicht erinnern zu wollen. Bücher wie zum Beispiel von Eli Wiesel oder Elie Wiesel, Nacht oder auch die Erinnerung von Primo Levi, die fanden damals in den USA überhaupt keine Verleger. Diese Bücher sind gar nicht verlegt worden. Und es gab eben auch überhaupt noch gar kein Mahnmal, was an den Judenmord in irgendeiner Weise erinnerte. Und nun schreibt Schönberg ein 7 Minuten langes Stück und da taucht ein Erzähler auf mit einer Sprechstimme. Und er sagt sehr schockierende Dinge. Er berichtet von einer Gruppe Juden, die in einem Konzentrationslager aufgeweckt werden, geschlagen werden und in die Gaskammer müssen. Und das wird sehr explizit und auch sehr präzise berichtet, nicht durch die abstrakte Sprache der Musik, sondern eben durch eine Sprechstimme. Und der Auftraggeber war Serge Krusewitzki, der gleichzeitig auch das Boston Symphony Orchestra geleitet hat. Und er stand für eine Tendenz der Musik. Er wollte nach dem Krieg das Schöne der Musik betonen. Er wollte das Menschliche, die Menschlichkeit wieder herausarbeiten. Und Schönberg hat das eben genau das Gegenteil letztendlich getan. Ähnlich wie Picasso in Guernica. Er zeigt die Barbarei und er rückt sie in den Rahmen seiner Kunst. Und er zeigt eben auch die Gewalt. Aber das passte eben nicht, dass man diesen Schmerz eben auch in der Musik spürt, dass man die Gewalt spürt. Und das passte Krusewitzki nicht. Und dadurch ist dieses Stück damals dann in den USA nicht aufgeführt worden, sondern an einem anderen Ort. Aber dazu kommen wir später.
And this made it shocking for its time and also for Krusewitzki unplayable. So the work had no one to champion it in the U.S., and that's where it ends up in a fascinating place, which maybe we can talk more about.
Ja, dieser andere Ort, der ist ganz faszinierend. Mögen Sie das mal noch erzählen, wo das Stück dann tatsächlich uraufgeführt wurde?
There was a violinist and violist named Kurt Frederick, who was a Viennese Jewish man who had fled Vienna on the eve of the Anschluss.
Es gab einen Wiener Jude, Kurt Frederick, der nach dem Anschluss 1938 geflohen war aus Österreich und sich in Albuquerque in New Mexico niedergelassen hatte. Und der spielte zusammen mit einem Amateurorchester, da waren Sekretärinnen dabei, da waren von der Eisenbahn Ingenieure dabei, also ganz normale Menschen. Und er wendet sich an Schönberg, weil er gehört hat, dass es dieses Stück gibt, und bittet ihn, ob er ihm vielleicht die Partitur schicken könnte, weil er würde das gerne aufführen. Und Schönberg sagt ihm, ich kann Ihnen gerne die Noten schicken, aber Sie müssen wirklich eine echte Aufführung erschaffen, kreieren. Und er ist sehr, sehr verwundert, Frederick, und fragt, wieso ist dieses Stück etwa noch nie aufgeführt worden? Und Schönberg bestätigt ihm das. Und nun weiß Frederick, dass er sozusagen in Albuquerque im Südwesten der USA eine Weltpremiere haben wird. Und das wird eben mit einem Amateurorchester aufgeführt in einer Turnhalle der Universität, die manchmal noch nach Schweiß der Sportler riecht, also an einem ganz ungewöhnlichen Ort. Und es sind Cowboys, die dann im Chor singen, weil gegen Ende des Stücks gibt es einen männlichen Chor, der ein jüdisches Gebet singt. Und das wird auch in dieser typischen Schönbergschen Zwölftonmusik eben dargebracht. Und Korrespondenten aus den gesamten USA kommen, um sich diese so ungewöhnliche Weltpremiere anzuschauen. Und das ist, ich habe es so genannt in meinem Buch, das ist wie Sachertorte im Rodeo. So in etwa ist es, wenn Schönberg dann in Albuquerque erstmalig aufgeführt wird. Aber es ist ein ungewöhnliches Beispiel für eine ganz frühe Erinnerung durch Musik nach dem Krieg.
So this was, in a way, a really fascinating story of war memory and these very unusual ways that it unfolded in the early post-war period.
Jeremy Eichler, Ihr Buch ist sehr, sehr dicht und reich. Es sind ganz viele auch beeindruckende Geschichten und Anekdoten auch aus der Zeitgeschichte darin. Wir können da nur ganz einzelne Momente herausgreifen. Sie haben auch viele Reisen gemacht, nehme ich an, und lange, lange recherchiert. Gibt es denn trotzdem so einen Kern, der am Ende dieser langen Reise durch dieses Thema für Sie bleibt, wie so ein Glutkern davon? Was würden Sie sagen?
I wrote this very much aware of our own moment today, living through what we could call the twilight of living memory.
Also wir müssen uns eigentlich bewusst sein, dass wir heute in einer Epoche leben, die wie so ein Zwielicht der erlebten Erinnerung wirkt. Und trotzdem ist vieles am Verschwinden. Auf der einen Seite gehen wir fast unter an einer Fülle von Informationen über die Vergangenheit. Wir verfügen über so viele Informationen wie niemals zuvor in der Menschheitsgeschichte. Das sind Archive, das ist Wikipedia. Man kann heutzutage auch mit seinem Smartphone sich die Ruinen von Pompeji anschauen, dabei im Pyjama sitzen und sich ganz schnell in andere Zeiten zurückbeamen wie in das alte Japan. Und trotzdem fehlt uns die Möglichkeit, eine tiefere Beziehung zu diesen Epochen einzugehen, weil wir sie nicht fühlen. Und ich glaube, dass Kultur im Allgemeinen und Musik im Speziellen so eine Brücke zur Vergangenheit schlagen kann, indem man auch fühlt, was damals geschehen ist, indem man diese Erinnerung an frühere Zeiten eben auch fühlen kann. Und diese Erinnerung, die kann uns dann ermöglichen, als Gesellschaft die richtigen Lehren daraus zu ziehen für die Zukunft.
So that we as a society can make good choices about our own future.
Jeremy Eichler, vielen Dank für Ihren Besuch und dieses Gespräch in Deutschlandfunk Kultur. Thank you very much for being here and for this conversation.
Thank you so much for having me. Really a pleasure to speak with you today.
Und ganz vielen Dank auch an unseren Übersetzer Jörg Taschmann. Das Buch Das Echo der Zeit, die Musik und das Leben im Zeitalter der Weltkriege ist bei Klett-Cotta erschienen. Aus dem amerikanischen Englisch übersetzt hat es Dieter Fuchs und es kostet 32 Euro.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
10 Jahre ihres Lebens war die polnische Philosophin Barbara Skarga als junge Frau gefangen in einem sowjetischen Gulag. Ihre Aufzeichnungen aus dieser Zeit sind jetzt auf Deutsch erschienen unter dem Titel Nach der Befreiung, Aufzeichnungen aus dem Gulag. Und Marco Martin hat dieses Buch für uns gelesen. Barbara Skarga war erst 25, als sie im September 1944 verhaftet worden ist in Vilnius von der Roten Armee. Warum? Warum hat man sie überhaupt verhaftet?
Ja, sie hat zuvor im antinarzistischen Widerstand in der Armia Krajowa, der AK, aber das waren die Nicht-Kommunisten. Und die Sowjets haben natürlich sofort bei ihrem Vormarsch dann davor gesorgt, dass der antinarzistische Widerstand, der aber nicht kommunistisch ist, nicht nur an den Rand gedrängt wird, sondern deren Protagonisten zu verschwinden haben. Es wurden Leute erschossen und viele von denen kamen auch in den Gulag. Und Barbara Skarga war eine unter diesen Abertausenden Nicht-Kommunisten, die dann sofort deportiert wurden.
Und jetzt hat sie ja dieses Buch, das jetzt auf Deutsch erschienen ist, schon Anfang der 80er Jahre in Polen veröffentlicht. Da war sie schon eine bekannte Philosophin. Unter Pseudonym ist das herausgekommen. Nach der Befreiung klingt so ein bisschen sarkastisch. Worum geht's darin?
Ja, nach der Befreiung klingt sarkastisch. Wir sehen ja, und zu Recht, den 8. Mai 1945 als Befreiung, was er auch war, aber verdrängen da bis heute ein bisschen den Fakt, dass es für Osteuropa ja der Übergang von einer Diktatur in die andere war und dann sofort die stalinistischen Deportationen begonnen haben im Baltikum, in Mittelosteuropa. Und sie erlebt das. Sie kommt einer Haftzeit in litauischen Gefängnissen, kommt sie in den sowjetischen Gulag, und als sie dann 1954 endlich freikommen könnte, folgt noch ein Jahr Strafarbeit in der kasachischen Steppe. Und erst dann kommt sie zurück nach Polen und sieht, dass ihre Heimat mittlerweile auch zu einer Kolonie Sowjetrusslands geworden ist.
Jetzt ist das also vor 50 Jahren erschienen. Da war ja auch schon Alexander Solzhenitsyns Archipel Gulag herausgekommen. Was war jetzt bei ihr in diesem Buch Neues? Was haben Sie da jetzt auch beim Lesen nochmal Zusätzliches erfahren?
Ja, ich finde das nochmal eine ganz andere Qualität als bei Alexander Solzhenitsyns Gulag, was man ja immer etwas verdrängt hat. Er war trotz seines antikommunistischen Engagements, er war ein nationalistischer Großrusse, das muss man so sagen. Und er beschreibt ja den Gulag irgendwie als so eine Erfindung der modernen Sowjetkommunisten. Und Barbara Skarga, die keine Russin ist, sieht das natürlich ganz anders. Sie sieht den Gulag auch in der russischen Tradition, die jetzt mit den Kommunisten jetzt nicht 100% etwas zu tun hat, sondern einer Tradition der Nichtaufklärung, der Brutalität, der Unterordnung. Und das Interessanteste ist, dass sie natürlich als Frau im Gulag mit der Erfahrung sexualisierter Gewalt nochmal einen ganz anderen Blick auf diesen Kosmos hat. Und das für mich das Faszinierendste war, dass sie dort eine Russin trifft, die sich selbst als Mann sieht, immer unter der Gefahr ist, in das Männerlager, dann in den Männertrakt dann abgeschoben zu werden. Und was diese Frau, die sich Sergej nennt, ihre polnischen Leidensgenossin sagt, ist etwas, was einen wirklich geradezu kalt erwischt, weil es beschreibt die Gegenwart. Ich würde es mal ganz kurz zitieren wollen. Wenn wir nur an uns selbst denken würden, wie jede normale Nation, dann könnten wir friedlich leben. Nicht weniger reich etwa als die Kanadier. Wir haben doch alles, Rohstoffe, Menschen, sogar sehr begabte Menschen. Aber wir vergeuden die Kraft, die in diesem Land steckt, an Propaganda, Rüstung und destabilisierende Einmischung in andere Regionen, wo immer wir können. Warum eigentlich? Zar Peter träumte davon, das Fenster zum Westen zu öffnen. Unsere Machthaber träumen davon, über den Westen zu herrschen. Und das Ende der 40er Jahre in einem Gulag gesagt, ist das nicht, klingt es nicht wie eine Beschreibung der heutigen Aktualität.
Also ein Buch über die Vergangenheit, das aber offenbar ganz in die Gegenwart auch reinreicht. Jetzt fand ich ganz interessant, dass diese deutsche Übersetzung, die jetzt erschienen ist, sie ist ja gar nicht aus dem Polnischen übersetzt, sondern aus einer holländischen Edition, die vor 2 Jahren erschienen ist. Hat das irgendwas zu bedeuten? Oder?
Ja, es hat was zu bedeuten und für mich ist es ein Sieg des Internationalismus im schönsten Wortsinn. Es gibt nämlich eine mustergültige Edition aus dem Niederländischen, wo sehr viele Sachfehler, die Barbara Skarka bei Namensnennungen gemacht hat, korrigiert wurden. Und es gibt dann auch sehr viele, Fußnoten, aber Fußnoten, die das Lesen heute sehr erleichtern. Und deshalb ist es aus dem Niederländischen übersetzt. Und es gibt auch ein Vorwort einer polnisch-belgischen Philosophin, Alicia Gieschinska, die in ihrem Vorwort zur niederländischen und jetzt auch zur deutschen Ausgabe schreibt, Barbara Skarka beschrieb, wie es früher war, und die Parallelen zur heutigen Zeit sind nicht zu verkennen. Und sie beschreibt auch, was diese Philosophin ausgemacht hat, wie das Leid des Einzelnen für sie immer das Entscheidende war und wer ihre Stichwortgeber waren und ihre Freunde. Und das waren natürlich osteuropäische Kollegen, Freunde, die im westlichen Exil lebten, Leszek Kolakowski und Emmanuel Levinas. Und da rundet sich etwas. Es ist, ich würde sagen, eine Internationale der Hellsichtigen und Barbara Skarka gehört auf jeden Fall dazu.
Marco Martin über Barbara Skargas Buch Nach der Befreiung, Aufzeichnungen aus dem Gulag, aus dem Niederländischen übersetzt von Bärbel Jänicke im Verlag Hoffmann und Campe ist dieses Buch erschienen. Es hat 505 Seiten und kostet 28 Euro. Cancerland, Krebsland, so hat seine Frau Siri Höstwert den Ort vor einer Weile mal in einem Post genannt, den furchterregenden Ort, an dem ihr Mann Paul Auster seit einer Weile um sein Leben gekämpft hat. Nun hat er diesen Kampf verloren. Der große amerikanische Schriftsteller ist im Alter von 77 Jahren in New York gestorben. Über 30 Bücher hat er geschrieben, großartige Romane, Filmdrehbücher, Sachbücher. Und was ihn dabei besonders geprägt hat, das fasste er mal so zusammen.
The two greatest public moments that I've lived through, I would say, would be Kennedy's assassination and 9/11 attacks in 2001. Now we're facing something altogether new, and we'll see what happens.
Die Ermordung Kennedys und die Anschläge vom 11. September, das waren die größten Ereignisse, die er historisch erlebt habe, sagte Paul Auster. Und die Gegenwart, und damit meinte er Donald Trump, liefere etwas ganz Neues, bei dem erstmal abzuwarten sei, was passieren wird. Ich bin jetzt mit der Literaturkritikerin Sigrid Löffler verbunden. Frau Löffler, ich weiß ja nicht, wie es Ihnen ging, aber mich hat es doch irgendwie gestern sehr bewegt. Es war doch, er war eine besondere, fand ich, charismatische Erscheinung, Paul Auster, die einen doch schon lange durchs Leseleben begleitet hat. Wann haben Sie denn Paul Auster entdeckt? Was war Ihr erstes Buch von ihm?
Ja, wie alle Welt habe ich Paul Auster mit dem Buch entdeckt, das ihn weltberühmt gemacht hat, Stadt aus Glas. Das war Mitte der 1980er Jahre. Dazu kamen die beiden Folgebände, die man heute als New York-Trilogie kennt. Und das Interessante daran war, dass das weniger Kriminalromane als vielmehr Antidetektivgeschichten waren, so postmoderne Vexierspiele mit unzuverlässigen Erzählern, mit ungewissen und ständig wechselnden Plots, mit unentwegten Ich-Spiegelungen und mit einer Detektivfigur, die durch diese Romane spaziert ist und Paul Auster hieß. Und diese Romane waren darauf angelegt, dem Leser den Boden unter den Füßen wegzuziehen, ihn schwindlig zu erzählen. Und dieses Spiel zwischen Narrativ und Metanarrativ, das ist Paul Austers Markenzeichen geworden. Sein Revier, das waren Romane, in denen es um die Themen Identität, Zufall und Schicksal ging. Und alle Romane sind Spiegelungen seiner privaten Obsessionen.
Ich finde, Sie haben das gerade toll beschrieben, wie komplex diese Romane auch sind und wie anspruchsvoll geschrieben. Also trotzdem kam ja diese New York-Trilogie irrsinnig gut an und wurde ein internationaler Bestseller. Was glauben Sie, warum?
Ja, Paul Auster war ein kosmopolitischer Autor, leicht übersetzbar, was seinen Stil anlangt, aber anspruchsvoll in seiner Machart und in seinen Themen. Und er hat den Nerv der Postmoderne getroffen, also den Zeitgeist der 1980er und 90er Jahre. Und trotzdem war er leicht lesbar, auch wenn er die Leser immer in diese schwindelerregenden, Täuschungs- und Verwirrungsspiele verwickelt hat. Und das kam eine Zeit lang sehr gut an. Man muss auch ehrlich sagen, später geriet das ein bisschen aus der Mode und Austers spätere Romane waren auch deutlich schwächer.
Er hatte ja erst vor, Sportler zu werden. Er war Basketballer und Baseball faszinierte ihn. Das konnte er auch alles gut. Aber er fing dann doch auch an zu schreiben. Erst Gedichte und dann, wie gesagt, die New York-Trilogie, die viele Verlage gar nicht wollten. Inwiefern hat ihn denn das, dieser Hintergrund und auch seine Herkunft geprägt als Schriftsteller?
Ja, er hatte ja sehr schwierige Anfänge, die hat er des Öfteren auch literarisch verwertet, diese Hungerjahre in Paris, da musste er sich mit Gelegenheitsjobs und Übersetzungen mühsam durchbringen. Er entstammte ja einer sehr bürgerlichen jüdischen Familie und hat seinen Universitätsabschluss in Literatur an der Columbia University in New York gemacht, aber dann ist er abgedriftet in ein Bohème-Leben und er hat sich dafür entschieden, für diese unsichere Existenz als Schriftsteller. Entschieden ist vielleicht das falsche Wort, es war ihm ein inneres Bedürfnis, es war pathetisch gesagt seine Bestimmung, so hat er es gesehen.
Und diese innere Notwendigkeit zu schreiben, die hat man seinen Werken wahrscheinlich auch angemerkt, deshalb war er wahrscheinlich auch so erfolgreich, nicht?
Ja, ja, natürlich. Das waren seine Obsessionen, die er immer wieder aufs Neue durchgespielt hat. Und das hat doch sehr viele Menschen in aller Welt interessiert. Es war auch internationaler Mainstream und da hat es sehr gut hineingepasst.
Und er war auch, finde ich, eine beeindruckende und, wie ich schon gesagt habe, charismatische Erscheinung. Genau wie seine Frau, die ja ebenfalls Schriftstellerin ist, Siri Höstwedt. Die beiden sind ja sowas wie ein intellektuellen Traumpaar und haben sich auch immer wieder gegenseitig beeinflusst und übereinander geschrieben, nicht?
Naja, nicht übereinander, aber beide haben Teile ihres gemeinsamen Familienlebens in Romanen verarbeitet. Vor allem Paul Austers Sohn Daniel aus erster Ehe. Der hat den Vater und auch Siri, die Stiefmutter, sehr beschäftigt. Dieser Daniel war ein Problemkind, asozial, drogenabhängig. Und als Halbwüchsiger war er indirekt in einen Mord im Drogenmilieu verwickelt. Vielleicht nur als Zuschauer. Pardon, vielleicht aber auch als mehr. Er starb mit 44 an einer Überdosis, nachdem er den Tod seiner Babytochter verschuldet hatte. Und in vielen Romanen Austers taucht dieser Sohn als Figur auf und Siri Höstwedt hat dieses häusliche Drama in ihrem Roman Was ich liebte deutlich erkennbar verarbeitet.
Das taucht auf, aber was ja auch eine Riesenrolle im Werk von Paul Auster spielt, ist die Stadt New York. Er hat ja auch Drehbücher geschrieben, zum Beispiel zu Smoke, diesem tollen Film mit Harvey Keitel. Ist die Stadt nicht auch schon so ein eigener Protagonist in seinem Werk?
Naja, es ist weniger New York. Seine Filme spielen nämlich gegenüber, nämlich in Brooklyn. Und Brooklyn, das ist ja so eine Art Künstler- und Literatenviertel. Und Brooklyn hat aus den Filmen ihr Aroma gegeben. Aber letztlich spielen seine Romane ja eher in Austers Ich-Spiegelungen, in seinen Erinnerungen viel mehr als im realen New York.
Er hat sich, Paul Auster, ja auch immer wieder in politischen Fragen zu Wort gemeldet. Er und seine Frau haben sich auch klar gegen Trump positioniert. Sein letztes Buch, was auf Deutsch erschienen ist, hat sich mit der amerikanischen Waffenlobby beschäftigt. Aber trotzdem war er kein politischer Schriftsteller, oder wie sehen Sie das?
Nein, seine Fixierung war ja eher auf dieses Vexierspiel mit vielen literarischen Metaebenen. Und das hat ihn eigentlich zu dem europäischesten aller amerikanischen Autoren gemacht. Er war ja stark beeinflusst vom französischen Surrealismus, vom Poststrukturalismus, von Samuel Beckett, später auch von Jacques Derrida. Also das zeigt natürlich auch, dass er in Europa viel populärer war als in den USA. In Frankreich ist er ja so eine Art literarischer Popstar geworden. Und was man nicht von ihm erwarten konnte, war die Great American Novel. Die hat er nicht geschrieben, das war auch nicht sein Anliegen. Da waren andere Autoren wie John Updike, Don DeLillo, Philip Roth, Richard Ford, Jonathan Franzen, und die waren interessiert, die haben den großen amerikanischen Roman angestrebt, aber das war eigentlich nicht Paul Austers Interesse.
Er hat ja auch vor diesem Buch über die Waffenlobby, diesem erzählenden Sachbuch, noch einen kleinen, wie ich fand, sehr schönen Roman geschrieben, Baumgartner. Da hat er doch so eine Art alter Ego von sich geschaffen oder wie denken Sie darüber? Wie haben Sie das gelesen?
Ja, Baumgartner, das ist eine Art altes Werk. Beschäftigt sich mit Trauer, mit Schmerz, mit Reflexionen über den Tod, über den Sinn des eigenen Lebens und das alles im Bewusstsein dieser eigenen tödlichen Krebserkrankung, von der er ja damals schon wusste. Und das alles ist natürlich sehr bewegend. Eigentlich ist Baumgartner jetzt sein Vermächtnisroman geworden.
Und würden Sie den auch jetzt nochmal empfehlen zu lesen oder lieber jetzt quasi, wenn man Paul Auster vielleicht noch gar nicht kennt oder ihn nochmal würdigen möchte, was soll man da nochmal aus dem Regal ziehen?
Ja, seine Anfangsbücher, also die New York Trilogie und sein Abschiedsbuch Baumgartner.
Sigrid Löffler, vielen Dank für dieses Gespräch zum Tod des amerikanischen Schriftstellers Paul Auster. Dankeschön.
Danke auch.
Und seine Bücher, die sind auf Deutsch beim Rowohlt Verlag erschienen, zuletzt der Roman Baumgartner und das erzählende Sachbuch Bloodbath Nation.